Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Schattengespräche aus der Dunkelheit ins Licht. Ich bin Melanie und ich freue mich, dass du da bist. Hallihallo, heute zu einem Thema unangenehme Gefühle fühlen und ja, die verborgenen Schätze dahinter zu entdecken. Ich habe mich mit dem wunderbaren Henrik Roggemann unterhalten, genau darüber. Und zum einen berichtet Henrik von seinem eigenen persönlichen Weg vom Burnout als Unternehmensberater hin zum Fotografen, Musiker und Coach. Inzwischen lebt er schon seit längerem auf Teneriffa und hilft Menschen dabei, ihren eigenen authentischen Weg zu gehen. Und Henrik teilt in seinem Bericht ja von allen Tools, die ihm so geholfen haben, unangenehme Gefühle auszuhalten und auch unbequeme Konsequenzen zu Ende zu denken. Denn wir tendieren ja immer dazu, das so von uns wegzuschieben und uns nicht weiter damit zu beschäftigen. Alles, was irgendwie unangenehm ist oder unbequem ist, wird schnell unter den Teppich gekehrt. Und du lernst dir in der Folge über einfache Achtsamkeitsübungen, über die Kunst des Stillehaltens. Und Henrik berichtet auch über einen sehr hilfreichen Prozess, der dich darin begleitet, unangenehme Gefühle bei dir selbst und anderen zu begleiten. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Inspiration beim Zuhören und los geht's.
Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Henrik, zu meinem Podcast Schattengespräche aus der Dunkelheit ins Licht. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und ja, wir kennen uns jetzt schon eine Weile und für die, die dich nicht kennen, vielleicht einige Worte, was du so machst. Du bist zum einen Fotograf, ja, du machst sehr, sehr schöne Fotos und Videos und du bist Musiker, spielst Saxophon. Handpan, glaube ich auch. Und du bist aber auch Coach, ja, gerade auch Beziehungscoach. Und dein Fokus liegt auch auf Traumata. Und ja, ich freue mich total, dass du hier bist. Hallo Henrik, wie geht's dir da in Teneriffa, da wo du gerade bist?
Hallo Melanie, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf in deinem Podcast. Vielen Dank für die schöne Begrüßung. Mir geht's sehr, sehr gut. Auf Teneriffa haben wir gerade Wüstenwind, Kalima. Also es ist jetzt ungewöhnlich warm für die Jahreszeit gerade und ein bisschen stürmisch. Aber das passt ja vielleicht auch ein bisschen zum Thema des Podcasts, dass es draußen ein bisschen stürmisch ist. Manchmal ist es ja innen auch ein bisschen stürmisch.
Ja, genau. Ich denke auch. Wind ist immer gut. Und genau, wir wollten heute, wir gehen einfach vielleicht mal direkt rein ins Thema, nämlich über unbequeme Gedanken oder generell über Unbequemes sprechen. Also das können sein unbequeme Gedanken oder unbequeme Gefühle. Und dass wir einfach oftmals dazu tendieren, diese nicht wirklich zu Ende denken zu wollen, beziehungsweise sie wirklich fühlen zu wollen und sie dann auch vermeiden oder verdrängen. Und woran erkenne ich denn sowas? Ja, dass ich dann so eine Vermeidungsstrategie gehe und dem Ganzen aus dem Weg gehe, weißt du, dem Unbequemen quasi entfliehe. Magst du dazu was erzählen?
Ja, na, ich kann das natürlich auch am eigenen Beispiel erzählen, weil ich das, was du jetzt aufgezählt hast, mit kreative Dinge machen, also Musik und Fotografie, waren immer meine Leidenschaften und das Coaching jetzt ist meine berufliche Leidenschaft. So, aber früher war ich anders aufgestellt. Ich habe mal angefangen und habe Wirtschaft studiert und war Unternehmensberater und hatte so ein sehr. Das hat schon irgendwie auch Spaß gemacht, aber es war auch so ein bisschen ein karriereorientierter, geldorientierter, statusorientierter Job. Und ich war eben einer von diesen, ja, jungen, coolen Typen im Anzug, der irgendwie durch die Firmen gezogen ist und gearbeitet hat, viel gearbeitet auch. Und diese kreativen Dinge, die haben mich immer schon fasziniert. Also nach der Schule hätte ich am liebsten Musik studiert oder eine Ausbildung als Fotograf gemacht und habe mich das aber nicht getraut, weil meine Erziehung war eine andere. Meine Erziehung war eben eher oder auch meine Eltern haben mir den Tipp gegeben, mach was Bodenständiges, mach was Solides, geh zu einer ordentlichen Firma, am besten arbeitest du bei einer Bank, das ist was Sicheres so. Und das habe ich eben so mitbekommen und hatte gleichzeitig dann auch so Angst vor den Klischees, die man von Kreativen so hörte. Ja, dann schläfst du irgendwie unter Brücken mehr oder weniger oder lebst immer von der Hand in den Mund und ob das gut geht und das geht nur, wenn man wahnsinnig talentiert ist und so weiter. Und dann hatte ich irgendwann so viel Ängste und Sorgen und Nöte schon gelernt als junger Mensch, dass ich gedacht habe, beziehungsweise habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht, sondern bin einfach den Weg gegangen, der eben so der war, wo man wusste, das ist der, den alle oder die Mehrheit empfiehlt. Also am besten eine Ausbildung. Ich habe halt nach der Schule erstmal Zivildienst gemacht und dann habe ich studiert. So, und weil ich nichts Besseres wusste, habe ich Wirtschaft studiert, weil es damals hieß, Wirtschaft oder Jura wird immer gebraucht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das halt auch und mir wird irgendwann einfallen, was ich wirklich will. Und das ist mir nicht so richtig eingefallen. Ich habe so kleine Ausbrüche gemacht während des Studiums und habe mal gedacht, ich schmeiße es hin und werde doch Fotograf und habe auch währenddessen schon viel Musik gemacht damals, aber trotzdem mein Studium zu Ende gemacht und habe es lange nicht gemerkt, was ich da unterdrücke. Und dann habe ich meine Karriere gehabt und habe über 10 Jahre auch als Unternehmensberater gearbeitet und dann ging es mir irgendwann ganz schön schlecht. Und ich wusste immer noch nicht, was es war. Und dann hatte ich irgendwann einen Burnout. Und ich habe mich noch selbstständig gemacht und so weiter. Also es wurde immer höher, schneller, weiter, so ungefähr in dieser Beratungsschiene, bis ich dann irgendwann an dem Punkt war, wo ich merkte, so ja, ich krieg viel Geld, aber ich bin super unglücklich. Ich sitze irgendwie alleine in irgendwelchen Hotels rum, arbeite nur noch. Und war einfach todunglücklich. Und das hat sich irgendwann auch körperlich und psychisch ausgedrückt. Und ich hatte Rückenschmerzen. Und so sucht sich das eigentlich so seinen Weg irgendwann. Also man kann es schwerlich unterdrücken auf Dauer. Also viele kommen auch so und so weit im Leben. Dann gibt es halt verschiedene Zeitpunkte, wo man so seine Krisen hat. Manchmal, inzwischen ist das häufig, dass um die 30 die Leute schon die erste Krise haben. Früher war die Midlife Crisis später, wo man dann eben so Sinnkrisen kriegt. Bei mir war es dann eben auch schon das erste Mal eigentlich schon mit um die 30 und dann kam es halt mit um die 40 nochmal. Und jedes Mal war dann eben für mich dran, tiefer zu gucken. Und das habe ich auch nicht gleich verstanden. Also ich bin ja so Mainstream-mäßig quasi aufgewachsen, sozialisiert worden, habe halt Schule, Studium und so weiter. Ich war immer relativ brav und habe wenig rebelliert. So, und das musste dann irgendwann, hat mein Körper quasi für mich und gegen mich rebelliert. So, und dann ging es einfach auch nicht mehr weiter.
War das dann so eine Diagnose, Burnout-Diagnose vom Arzt richtig? Oder wie äußert sich dann?
Ich glaube, ich hatte die sogar. Ich war mal richtig lange krankgeschrieben, eine Zeit lang auch. Da war ich schon selbstständig und hatte nebenbei noch Fotografie als Job, also angefangen. Bin aus der Beratung raus und bin dann in die Profi-Fotografie gekommen und hab dann da mir ein Business aufgebaut, weil ich dachte, das ist dann kreativ. Aber dadurch, dass ich ein Business draus gemacht habe und Druck hatte, bin ich dann da irgendwann echt ausgestiegen oder ging dann
Okay.
irgendwann nicht mehr, war Akku leer.
Also
Ja.
du warst dann in deiner tiefen Krise und wie kann ich, also wie bist du dann vorgegangen oder was ist dir bewusst geworden? Was hast du an unbequemen Gedanken und unbequemen Gefühlen? Was hast du da die ganzen Jahre unterdrückt und wie ist dir das bewusst geworden? Hast du da auch Hilfe gehabt?
Ja. Also ich habe tatsächlich dann auch einen Therapeuten gehabt, auch einen guten, der mir da, wobei das bei ihm war eben mehr so ein bisschen stabilisierend, so um mich wieder ins Funktionieren zu kriegen. Da war zu der Zeit auch eine Krankenkasse dahinter, die wollte, dass ich ihr nicht mehr auf der Tasche liege. Das sind natürlich so die Probleme, die das Gesundheitssystem hat, dass die Leute funktionieren sollen und sollen in die Kasse einzahlen, aber sie sollen kein Geld kosten. Die tiefere Arbeit habe ich dann eigentlich später auf eigene Faust gemacht, als ich dann wieder ein bisschen klarkam und dann mich auf die Suche gemacht habe nach dem, was ich wirklich möchte, weil ich merkte, so, ich kann zwar wieder halbwegs funktionieren eine Zeit lang, aber es ist wie so ein Pflaster draufkleben und es hält nicht auf Dauer. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Und dann, das Interessante war, dass ich parallel ja schon angefangen hatte, Coaching-Ausbildungen zu machen, also mich da weiterzubilden und in diesen Bereich zu gehen, um dann irgendwann sogar auch eine therapeutische Ausbildung zu machen als Hypnotherapeut. Und das war alles schon ins Laufen gekommen parallel und ich wusste gar nicht so richtig wofür. Und dann irgendwann habe ich verstanden, ja, das mache ich schon für mich selbst auch erstmal, um mir selbst auf den Grund zu gehen. Und da habe ich dann halt viel, viel innere Arbeit gemacht und viele Glaubenssätze gefunden, die mich gehindert hatten, viele Ängste auch, die ich gelernt hatte, vielleicht auch von meinem Umfeld. So, du musst dieses, sonst passiert jenes. Oder man kann nicht mit einem kreativen Beruf erfolgreich sein. Wenn man einen kreativen Beruf macht, dann wird das sozusagen zumindest mit Armut bestraft. Man hat zwar dann, kann zwar Künstler sein, aber auf keinen Fall kann man davon leben. Das waren so Dinge, die ich halt geglaubt habe. Und da musste ich erstmal aufräumen. Und ich meine, ich lebe heute auch nicht von Kunst, sondern vom Coaching. Aber ich bin da einfach viel freier geworden in den Dingen, die ich in meinem Leben inzwischen mache und kann wirklich sagen, ich habe da jetzt eine Balance gefunden, die mich erfüllt von Dingen, die mir Freude machen. Und das musste ich erstmal wieder freischaufeln und mir erlauben, tatsächlich. Also es hatte ganz viel damit zu tun, dass ich mir was erlauben durfte.
Dann gibt es ja recht viele Menschen, die auch die Erfahrung eines Burnouts machen, ja. Und denen es, glaube ich, auch so ähnlich geht wie dir, ja. Und denen das vielleicht aber noch nicht so bewusst ist. Was würdest du sagen? Gibt es da einen Weg quasi, wie man so ein bisschen präventiv schon vorbeugen kann, dass es überhaupt erst so weit kommt? Oder muss es aber vielleicht auch, also weißt du, geht es gar nicht darum, das irgendwie zu verhindern oder so, sondern es ist Teil des Wegs und jeder wird irgendwann früher oder später, wahrscheinlich durch körperliche Anzeichen, darauf kommen, dass irgendwas nicht stimmt.
Ja, also klar, bei den ganz harten Fällen, so wie ich sicherlich auch einer war, braucht's so ein bisschen das gegen die Wand fahren, damit man aufwacht. Ich kann mir vorstellen, dass wer jetzt den Podcast hört, schon ein bisschen aufmerksamer ist und vielleicht nicht mehr zwingend so hart gegen die Wand fahren muss. Das wünsche ich jedenfalls jedem, dass er nicht so hart gegen die Wand fahren muss. Dann kann man mit Achtsamkeit schon einiges schaffen. Also, dass man wirklich sich kleine Rituale oder so Gewohnheiten schafft, wo man sagt, da bin ich mal achtsam, da meditiere ich mal und wenn es 10 Minuten sind oder gewöhne mir bestimmte achtsame Dinge an und horch mal in mich selber hinein und lass da auch mal Stille zu. So, das sind so auch so kleine Dinge, wo man sich auch selbst disziplinieren kann vielleicht. Also zum Beispiel, ich bin lange Zeit mit dem Auto zur Arbeit gefahren und hatte zu dem einen Projekt hatte ich 1 Stunde Autofahrt jeden Tag. Und ich habe dann gemerkt in der Zeit, dass ich jeden Tag sofort, wenn ich ins Auto steige, mache ich das Radio an. Und dann dudelt das Radio die ganze Zeit. Und wenn ich aussteige, geht das Radio aus. Bei vielen ist das Radio auch dauerhaft an. Also mit der Zündung geht sofort das Radio an. So, und ich habe mich dann dahin trainiert, auszuhalten, ohne Radio Auto zu fahren. Und das war am Anfang nicht so leicht. Das war völlig ungewohnt, in Stille Auto zu fahren. Also, wer diese Gewohnheit hat mit dem Radio im Auto, der kann das echt mal ausprobieren, was passiert, wenn man es mal ausmacht. So, das ist eine ganz interessante Beobachtung, weil da kommt ganz viel Unruhe hoch. Also bei mir war es zumindest so. Und ich merke das auch manchmal, wenn Leute mit mir Auto fahren, dann fragen die mich, wieso ist denn das so still hier? So machst du nicht das Radio an?
Ja, voll. Also ich kann das auch nur unterstreichen. Ich musste auch dran denken, ich habe vor 2 Wochen eine achtsame Wanderung angeboten und wir sind gewandert und komplett in Stille. Und für mich war es auch wieder nach langer Zeit mal, dass ich wirklich auch so in Stille war und ich habe auch gemerkt, wie es bei mir losging, ja, einfach diese Gedanken so, oh mein Gott, ist das jetzt unangenehm, muss ich? Also ich konnte einfach erstmal die erste Hälfte der Wanderung mich gar nicht richtig entspannen, weil die ganze Zeit mein Kopf also am Plappern war. Und dann auch wirklich dieses wieder loszulassen, auszuhalten, sich wirklich einzulassen auf diese Stille, das war für mich, obwohl ich ja eigentlich viel meditiere, ja, und schon sehr achtsam durchs Leben gehe und Yoga mache und. Aber trotzdem hat es mich dann irgendwie überrascht, dass ich es auch als herausfordernd gefunden habe. Weißt du,
Ja.
deswegen kann ich das total, das stimmt total. Und ich kenne auch einige, die auch wirklich auch mal sagen, so, nee, die können das nicht in Stille. So, die haben da Angst vor oder einfach so kompletten Widerstand. Und was würdest du so jemandem vielleicht, wie kann man sich so langsam herantasten, weißt du, weil ich meine, da liegt ja natürlich auch diese Angst drin, dass da vielleicht was hochkommt, ja, wovor man Angst hat, ja, oder was einen überfordern würde oder so. Vielleicht fällt dir da irgendwie eine Übung oder irgendwas ein, wie man da so in Baby Steps vorgehen könnte.
Ja, das ist ein super schönes Beispiel, weil da viele Leute denken ja auch, warum soll ich das denn hochkommen lassen, wenn da jetzt irgendwelche Zweifel zum Beispiel kommen, habe ich jetzt den richtigen Beruf, so wie es in meinem Fall war. Ich kann ja eh nichts dran ändern. Und die erste Aufgabe wäre, auch nichts dran zu ändern, sondern die erste Aufgabe wäre, das wahrzunehmen und die vielen Fragen auch zu hören und sich zu erlauben, vielleicht keine Antworten zu haben. Die muss man im ersten Schritt noch gar nicht haben. Und viele Leute drücken Sachen schon weg, weil sie denken, na, geht ja eh nicht. Was auch immer da hochkommt, geht ja eh nicht. Ich kann es eh nicht machen oder ich kann nichts dagegen machen oder, muss ja, weißt du, so all diese Dinge, die man halt gelernt hat, auch so. Das würde ich mal in Frage stellen. Ja, also das, was ich als Coach natürlich sowieso mache, diese ganzen geht ja eh nicht Fragen in Frage zu stellen und Dinge konsequent zu Ende zu denken. Aber im ersten Schritt, da ist es nötig, erstmal diese unmöglich erscheinende Frage überhaupt auftauchen zu lassen und sie nicht zu beantworten, sondern sie einfach nur im Raum stehen zu lassen. Und dann guckt man sie sich ein bisschen von links an und dann guckt man sich ein bisschen von rechts an. Und ein bisschen ist es Disziplin und ein bisschen ist es sich auch das zu erlauben, nichts zu machen damit, sondern zu sagen, okay, da steht jetzt eine echt unangenehme Frage im Raum oder da ist mir jetzt wirklich was total Unangenehmes eingefallen. Manchmal fallen einem ja auch so Sachen ein, die sind einem peinlich oder man schämt sich für irgendwas, an das man sich erinnert. Und will sich da gar nicht dran erinnern. Dann zu sagen, ich muss da jetzt nichts dran machen. Es kriegt ja auch von außen keiner mit. Also wenn ich mich jetzt für irgendwas schäme, was ich mal gemacht habe, oder ich habe irgendwem mal was angetan, ich habe vielleicht eine frühere Partnerin verletzt, so, und da will ich gar nicht mehr dran denken, weil ich mich dafür schäme im Nachhinein. Das kriegt ja außer mir keiner mit. So, ich kann mir das vielleicht für den Moment erlauben. Und bin dann mal damit und sag, ja, ist so, war so, ist mal so passiert, habe ich mal so gemacht, besser konnte ich es vielleicht früher mal nicht. Und dann, gleich mal einen Schluck trinken.
Ja, alles klar. Mach mal.
Sorry.
Alles gut.
Und dann eben, und dann es hinzunehmen, dass es eben so war. Und nicht gleich alle Antworten zu haben.
Ja, da fällt mir diese Frage ein, ich glaube von Brian Katie, dieses Das, ist das wirklich so, ne? Also wenn ich jetzt sage, ich kann aber nicht aus meinem Job, ja, sonst habe ich kein Geld oder wie auch immer, ja, sonst stehe ich vor dem Nichts und dich dann einfach zu fragen, ja, ist das denn wirklich so? Oder auch, ich kann nichts anderes, ich kann nur, weiß ich nicht, Maschinenbauer sein oder was weiß ich, Informatiker oder wie auch immer. Ja, sich da halt einfach in Frage zu stellen und das einfach dann so stehen zu lassen, ohne da gleich die Antwort drauf haben zu müssen, was man denn sonst noch alles könnte. Geht's dir gut? Ich würde dir jetzt gerne auf den Rücken hauen, wenn ich könnte.
Nee, ich bin leider auch noch erkältet
Ach so.
und kann noch nicht so lange am Stück sprechen, merke ich gerade.
Oh je. Genau, so, wir hatten gerade den ersten Schritt quasi, ja, also einfach mal das so stehen zu lassen, ja. Und du hattest schon dann erwähnt, dass man dann mal die Konsequenzen bis zu Ende denken kann. Kannst du das noch ein bisschen weiter erläutern? Was genau meinst du damit?
Also, das geht eigentlich in zwei Richtungen. Das eine ist, dass man, wenn es jetzt um Lebensplanung geht, mal fragt, warum denn nicht? Also, wenn man jetzt was möchte, dass man sich mal erlaubt, auch das Schlimmste, was passieren kann, mal zu Ende zu denken. Also, wenn ich jetzt den Beruf wechsle oder kündige oder nicht mehr arbeitsfähig bin, so, wie geht's denn dann weiter? Und da mal rational zu denken, ich finde, also dann eben Ängsten rational zu begegnen, finde ich immer sehr sinnvoll. Und der andere Weg ist dann eben der, wenn es ein Kindheitsthema ist, ein Trauma in diese Ecke zu gehen, dann zu fragen, wo kommt es denn eigentlich her? So, und da arbeite ich jetzt natürlich mit so einem inneren Kind-Prozess, der dann beinhaltet, die Frage zu stellen, dieses intensive Gefühl, das man hat. Wann habe ich das zum ersten Mal gefühlt? Und dann ist es der Einstieg in den Heilungsprozess eigentlich. Und dafür ist es auch nötig, diese unangenehmen Gefühle mal ganz intensiv zu fühlen. Entschuldigung. Diese unangenehmen Gefühle ganz intensiv zu fühlen, und in meinen Coachings, wenn wir diese Arbeit machen, dann ermutige ich sogar, diese unangenehmen Gefühle noch größer zu machen, als sie im Alltag schon wären. Also wir machen sie extra groß, weil man dann damit gut arbeiten kann, ja, mit diesen Prozessen, mit denen wir dann eben arbeiten. So, das heißt, da wird es richtig absichtlich genutzt und gar nicht unterdrückt, sondern im Gegenteil, es wird sogar ein bisschen größer gemacht, weil das ein gutes Tool ist, um dahin zu kommen, wo es herkommt, und zu fragen, wann habe ich das zum ersten Mal gefühlt? Und dann mit dem inneren Kind eben zu arbeiten und zu gucken, okay, was hat denn das für ein Problem? Und diese Ängste sind ja häufig dann eben nicht rational, sondern aus so einer kindlichen Angst heraus. Da ist irgendwas passiert, was das Kind nicht verarbeiten konnte oder was man eben als Kind nicht verarbeiten konnte. Und das kann man dann nachträglich tun. Das ist ja auch wieder die Frage, warum soll ich mich mit diesen unangenehmen Gefühlen überhaupt beschäftigen? Was mal war, war ja. So, und die Antwort hierauf ist eben, ja, man kann das aber nachträglich noch verarbeiten, man kann das noch verbessern. Auch wenn das schon vor 20, 30 Jahren oder noch länger passiert ist, kann man nachträglich da immer noch was machen, was im Hier und Jetzt nützt. Also nicht nur, also per Zeitreise in der Vergangenheit nützt, sondern was dann Auswirkungen bis in die Gegenwart hat und die Lebensqualität dann eben jetzt verbessert.
Und die Fragen, die du gerade mit uns geteilt hast, die man sich fragen kann, also wann habe ich sowas zum ersten Mal gefühlt? Was ist denn, wenn jemand sagt, keine Ahnung, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, was ich als Kind gefühlt habe? Wie kommen wir zu diesem Ursprungsmoment?
Das braucht ein bisschen Übung, und manchmal braucht es auch Anleitung von außen. Also jemanden, der einen dann begleitet in diesem Prozess und sagt, ich halte dich mal auf Kurs, weil man sonst so abschweift leicht. Also wenn man Gefühle sehr stark verdrängt hat, und das ist so ein Fall, wie du ihn dann beschreibst, wenn man sich an seine Kindheit gar nicht erinnert, es ist ein Zeichen dafür, dass man das eben sehr, sehr tief verdrängt hat, sehr tief in sich abgekapselt hat. Es ist unwahrscheinlich, dass man seine Kindheit tatsächlich vergessen hat. In den meisten Fällen ist die noch da, beziehungsweise in allen, die ich bisher erlebt habe, ist die noch da. Also diese Aussage, man kann sich an Sachen halt nicht erinnern, stimmt eigentlich nicht, sondern es sind dann eben Sachen verdrängt. Und da braucht es dann einen sicheren Rahmen. Es ist auch nicht in allen Fällen hilfreich, sich auf Teufel komm raus an Dinge zu erinnern, die man sorgfältig verdrängt hat, sondern das sollte man dann wirklich gezielt mit Absicht, also mit einer Intention machen, weil man weiß, das nützt einem jetzt und man braucht einen sicheren Rahmen dafür. Sonst kommt da einfach nichts. Also es ist nicht gefährlich zu versuchen, sich an Dinge zu erinnern. Es ist jetzt nicht so, dass man Angst haben muss, dass da was hochkommt und dass einen das total aus der Bahn wirft, sondern es ist in der Regel so, dass einfach nichts hochkommt, wenn die Umgebung nicht sicher genug ist, weil das Unterbewusstsein, das passt da auf einen auf. Also es ist, manche haben auch Angst, so das höre ich öfter, dass man Angst hat, sich an alte Geschichten so ranzutrauen. Das muss man meiner Meinung nach nicht in dem Maße haben, weil das Unterbewusstsein passt schon gut auf einen auf und fördert im Zweifelsfalle einfach nichts zutage. So, dann ist man so, oh, ich versuche jetzt ganz doll mich zu erinnern und es passiert einfach nichts. So.
Okay.
Insofern ist da ein guter Sicherungsmechanismus eingebaut und den respektiere ich zum Beispiel auch sehr in meiner Arbeit. Also da, ich möchte da nichts durchbrechen oder so, sondern ich möchte eigentlich eher sichere Räume schaffen, in denen dieser Schutz nicht mehr nötig ist. Und dann fallen einem Sachen automatisch auch wieder ein.
Okay. Und wenn jetzt noch jemand irgendwie sich unsicher ist, so, ja, eigentlich glaube ich, mache ich mir nichts vor. Ja, und ganz oft belügen wir uns ja auch eher so im Unbewussten, also so, dass uns das gar nicht so bewusst ist. Ja, hast du da noch irgendwelche Indizien, Merkmale oder so, ja, wo man das ganz gut erkennen kann, dass man sich da vielleicht, dass man da vielleicht doch so ein bisschen sich was in die Tasche gelogen hat oder nicht so ganz ehrlich miteinander ist, vielleicht so eine Übung, die man so ad hoc machen könnte. Hast du da zufällig was in deinem Werkzeugkoffer?
Na, also was ich hilfreich finde, ist, wenn man sich mal so die verschiedenen Lebensbereiche aufschreibt, dass man zum Beispiel sagt, ich beruflich, privat, Beziehungen, Freizeit, Kreativität, Geld, ich zähle jetzt mal so ein paar Bereiche auf. Hatte ich Gesundheit schon gesagt, ganz wichtiger
Nee,
Bereich. So,
Freunde,
genau.
Freizeit.
So, und die schreibt man sich mal auf und gibt sich mal einen Punktwert, so von 1 bis 10 zum Beispiel. Wie zufrieden ist man da mit seinem eigenen Leben in diesen Bereichen? Und da kann man mal eine Standortbestimmung machen und kann sich überlegen, okay, wenn ich irgendwo jetzt weniger als 5 Punkte vergeben habe, warum ist das an der Stelle so? Ja. Und was hindert mich da, ein Leben zu führen, wo ich bis auf eine 8 komme. So.
Ja, das ist super. Das habe ich tatsächlich erst zum Ende des letzten Jahres mal wieder gemacht, seit langem, das Lebensrad, ne? Und so wird es auch ganz oft genannt. Ja, das kann ich auch empfehlen. Das ist echt eine gute Sache, wie du sagst, um einfach mal zu schauen, wo stehe ich gerade und was möchte ich aber eigentlich? Und dann festzustellen, so ja, aber das, was ich möchte, da investiere ich ja auch überhaupt gar keine Zeit rein und gar keine Energie rein. Wie soll denn da dann auch was entstehen?
Genau. Und manchmal wird die Antwort sein, ja, da kann ich ja eh nichts machen. Und das würde ich gerne herausfordern an der Stelle. Da würde ich dann sagen, das würde ich mal so nicht stehen lassen. Da kann ich eh nichts machen, lasse ich eigentlich nicht gelten. So, lasse ich eigentlich nie gelten. So, dann hat man es noch nicht zu Ende gedacht. Da sind wir dann wieder mit, ne, da sind dann vorher schon die Scheuklappen hoch und man hat irgendwo resigniert. Wo ich jetzt provokativ sagen würde, sollte man aber nicht.
Okay. Ja, schön. Das heißt, jeder, der da jetzt vielleicht für sich merkt, ja, ich habe da echt so einige Punkte, wo ich denke, so, nee, da geht's für mich aber nicht weiter oder wie auch immer, der könnte sich zum einen natürlich bei dir melden, um da Unterstützung einzuholen. Hast du vielleicht auch irgendwie einen Buchtipp oder sowas, wo man dann auch so tiefer in diese ganze Thematik mit einsteigen könnte?
Also wer sich mal tiefer mit Schattenarbeit und dem inneren Kind beschäftigen möchte, dem würde ich das Buch von Teal Swan ans Herz legen, Den Schatten umarmen, heißt das auf Deutsch. Da wird auch dieser Prozess beschrieben, mit dem ich auch gerne arbeite. Der heißt auf Englisch Completion Process. Und den finde ich sehr gut. Ich habe den auch bei der Autorin gelernt, diesen Prozess, und arbeite seitdem damit. Und das Buch gibt auch so einen tieferen Einblick in tatsächlich das innere Kind und Schattenarbeit. Also das kann ich sehr empfehlen. Ein anderes Buch, was...
Genau, wie genau läuft dieser Prozess ab? Also das sind quasi Fragen, die aufeinander aufbauen und die man sich dann stellt.
Genau, man kann mit Übung, kann man das mit sich selber machen oder man kann es mit jemand anders machen. Also wenn zwei Leute das Buch gelesen haben, dass man sich in ein unangenehmes Gefühl begleitet. Es ist eben weniger im Kopf, sondern mehr ins Fühlen. Das ist eigentlich der Schlüssel zur Heilung von unangenehmen Gefühlen ist, dass man sie fühlt, dass man einmal ganz durchgeht, also konsequent bis zum Ende und hinten wieder rauskommt und auch nicht vorher aufhört. So, da braucht es manchmal so ein bisschen Durchhaltevermögen. Ist aber wichtig, dass man halt wirklich einmal komplett durchgegangen ist, weil man dann diese Erleichterung auch erlebt. So, und das ist auch so ein Erfolgserlebnis, wenn man das mal gemacht hat. Viele beschreiben das sehr euphorisch, wenn sie das erste Mal durch diesen Prozess gegangen sind. Es ist wirklich wie so eine, ja, Wiedergeburt ist schon sehr groß ausgedrückt, aber so ein bisschen geht das in die Richtung. Es ist wirklich ein sehr, sehr erleichterndes Gefühl ist, wenn man einmal da durchgegangen ist und hat dem inneren Kind an der Stelle dann geholfen. Das wird da alles beschrieben. Da gibt es dann so bestimmte Heilungsrituale, die man dann so machen kann.
Okay.
Das ist ganz schön. So kann man wirklich dann mal machen. Und mit der Zeit kann man dann eine Routine entwickeln, das eben mit sich selber zu machen, mit kleineren Themen. Bei großen Themen wird man es mit jemandem zusammen machen wollen, vielleicht auch jemand, der diese Ausbildung gemacht hat. Aber man kann das auch. Ich würde das Buch tatsächlich jedem empfehlen, auch jüngeren Leuten, Kindern finde ich es gut, wenn man das erklärt. Also wenn Eltern Kindern diesen Prozess auch erklären, kindgerecht, wie sie mit unangenehmen Gefühlen umgehen und wie sie das dann entsprechend ja, begleiten, auch bei anderen, die in diesem Prozess stecken, dass man einfach dabei sein kann, dass man auch lernt, wieder auszuhalten, wenn jetzt jemand vor mir sitzt und der ist gerade traurig, zu sagen, ja, das ist okay, dass du gerade traurig bist. Erstens, du musst das jetzt nicht auf Befehl ändern und zweitens, ich bleibe trotzdem bei dir. Ich lasse dich nicht alleine, nur weil du traurig bist oder weil du gerade Angst hast oder so. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir lernen, wieder uns nicht gegenseitig alleine zu lassen mit den unangenehmen Gefühlen.
Ja, total. Mir sind da gerade zwei Sachen bei hochgekommen. Letztes, was du gesagt hast, jetzt mit dem sich auch wieder erlauben, diese Gefühle da sein zu lassen. Also da kann ich vielleicht ganz kurz als Mama auch teilen, ist mir auch aufgefallen, wie ich ja ganz oft, wenn meine kleine Tochter dann irgendwie weint, ja, wie oft ich dann irgendwie dabei bin, ihr zu sagen, oh, nicht weinen oder so, ja, ist alles gut. Und dann sage ich immer, ist alles gut und so. Und dann ist mir auch irgendwann aufgefallen, so, lass sie. Also weißt du, weil ich habe dann nämlich beobachtet, wie sie mit ihrer Puppe gespielt hat, ja, und dann hat sie das so nachgespielt und hat auch gesagt, alles gut, so, ne? Was ja in dem Sinne total süß ist. Aber wo mir dann auch eingefallen ist, so ja, es ist okay, du darfst jetzt auch traurig sein. Und ich muss dann nicht gleich immer dieser Impuls, den man irgendwie hat, ja, das irgendwie wieder gut machen zu wollen, wegmachen zu wollen, wenn man es nicht so gerne mag, wenn das Kind halt gerade einfach traurig ist, ja. Und da musste ich jetzt gerade irgendwie dran denken, als du das erzählt hattest. Und die zweite Sache, die mir kam, war nämlich die Frage, als du gesagt hast, ja, Gefühle fühlen, einfach auch mal bis zum Ende fühlen, ja. Da kam gleich in meinem Kopf dieses, naja, ich kann mir vorstellen, dass ganz viele einfach dann auch sagen würden, ich fühle nichts. Vielleicht nur noch mal dazu, was kann ich dann machen, wenn ich einfach nichts fühle?
Auch damit sein im ersten Schritt. Also es ist tatsächlich häufiger so, bei mir war es auch so, dass ich, als ich angefangen habe mit dieser Fühlerei, ich war ja nicht so ein Gefühlsonkel von Anfang, im Gegenteil, ich war halt so ein rationaler, ne, ITler auch. Da habe ich auch nichts gefühlt, so. Und je länger ich mit dem Nix-Fühlen gesessen habe, desto mehr kam dann eben doch irgendwas hoch an Gefühl. Und ein Gefühl, das viele fühlen, wenn sie nichts fühlen, ist Frustration. Ja, das nehmen die nur nicht so wahr. Die denken, sie müssen jetzt das Richtige fühlen und sagen dann, das fühle ich nicht und sagen dann, sie fühlen nichts. Die Wahrheit ist aber, man fühlt währenddessen ganz viel. So, man fühlt sich falsch, man fühlt Frustration, man fühlt vielleicht sogar Langeweile, man fühlt sich unzufrieden, man fühlt eigentlich ganz viel, während man versucht, diese eine Sache zu fühlen, von der man glaubt, dass man sie nicht fühlt. So, das, was jetzt dahin gehört, dieses, das richtige Fühlen, so, das fühlt man vielleicht nicht in dem Moment. So, aber man fühlt ganz viele Sachen. Und wenn man anfängt, diese ganz vielen Sachen wahrzunehmen, dann kommt man irgendwann auch immer in tiefere Ebenen zu. Und dieses Beispiel, was du gerade hattest, dass wir Kindern häufig sagen, alles gut, du brauchst nicht weinen oder hör doch auf zu weinen, das führt tatsächlich dazu, dass wir uns das abgewöhnen, solche Sachen zu fühlen. Und das Beste, was wir Kindern tun können, glaube ich, ist das, was du jetzt dann eben auch machst, dass du sagst, es ist okay, dass du gerade traurig bist. So, es ist normal. Und in dem Alter, so bis 8, sagt man sogar ungefähr, brauchen Kinder noch diesen Spiegel. Das heißt, sie brauchen noch eine Erläuterung zu dem Gefühl, weil sie es noch nicht so kennen und noch nicht selber einordnen können. Und wenn man dann sagt, ja, guck mal, jetzt ist dir gerade was kaputt gegangen oder du hast ein Spielzeug verloren und das hast du gerne gemocht. Natürlich ist das normal, dass du jetzt traurig bist. Andere Kinder wären jetzt auch traurig. Ich wäre auch traurig. Und später werden wir dir vielleicht ein neues Spiel, also, ne? Aber den Moment zuzulassen, wo eben einfach Trauer da ist in dem Moment oder wo man sagt, guck mal, du fängst jetzt an, schwimmen zu lernen und sollst das erste Mal oder darfst das erste Mal im tieferen Wasser schwimmen und vielleicht hast du da so ein bisschen Angst davor, das ist ganz normal und damit dann zu sein und dann zu entscheiden, wie gehe ich mit dieser Angst um? Will ich schon ins tiefere Wasser oder traue ich mich vielleicht doch noch nicht und bleibe noch ein bisschen im flacheren? Ist ja auch okay. So, das kann man aber eigentlich erst entscheiden, wenn man das Gefühl mal gefühlt hat und guckt, ist die Angst jetzt so groß, dass ich mich traue trotzdem und vielleicht mit ein bisschen Herzklopfen ins tiefere Wasser zu schwimmen. So, und weiß, es ist ja jemand da, der auf mich aufpasst und so weiter. Oder warte ich noch ein bisschen und mach's erst später. So, und wenn ich jetzt der Angst, also wenn ich jetzt durch die Angst nicht mit Gewalt durchgehe, sondern der Angst nachgebe noch, dann heißt das ja nicht, dass das für immer so ist. Sondern dann heißt das, dass mir die Angst jetzt sagt, na, sei noch ein bisschen vorsichtig. Du fühlst dich vielleicht noch nicht sicher genug im tiefen Wasser, dann übst du noch ein bisschen. Und irgendwann hast du das Gefühl, okay, jetzt ist die Angst nicht mehr so groß. Jetzt kann ich mir auch ein bisschen ins tiefere Wasser trauen. So, und so lernt man das auch. Und die Angst ist auch nichts, was man eben ignorieren soll oder wo man mit Gewalt durchgehen soll. Sondern das ist schon wichtig, die wahrzunehmen, weil die kann einen ja auch wirklich vor Gefahr warnen oder die kann einen davor warnen, dass man noch nicht bereit ist für diesen Schritt. Und dann muss man es
Absolut.
auch nicht machen.
Ja, ach, total schön. Ach, diese Arbeit macht einfach so viel Sinn, ja. Und ja, macht mir einfach auch wieder so bewusst, wie wichtig das ist, ja, für jedes Elternteil, da einfach sich ja immer wieder zu hinterfragen und zu schauen, wie bist du mit deinem Kind, wie redest du mit deinen Kindern, weil letztendlich führt das dann letztendlich dazu, ja, kann es dann dazu führen, dass Kinder dann halt eben eher abgestumpfter werden, ja, und dann sich später in ihrem Leben mit ihren inneren Kindern wieder auseinandersetzen müssen, weil sie halt die Sachen damals nicht fühlen durften. Aber das heißt, wenn wir sie da sein lassen dürfen, ist eigentlich ja kein Thema, ist das unbequeme Gefühl, sondern
Ja.
einfach ein Part des Seins.
Es ist dann einfach ein Anzeiger. Es ist dann auch kein schlechter Anzeiger, sondern es ist dann wie so ein Kompass, der zeigt halt in die eine oder in die andere Richtung. Und Kinder, die, also man ist ja heute pädagogisch schon weiter, ne? Also Eltern sind ja schon viel bewusster, als das jetzt in meiner Generation zum
Ja,
Beispiel noch war.
zum Glück, ja.
Und das sehe ich eben an den Kindern heute auch schon, dass die viel schneller, auch viel klarer wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen und was für sie gut ist und was nicht gut ist. Und ich höre auch manchmal junge Leute dann so über Gefühle sprechen, wo ich so denke, wow, die sind so weit, das habe ich irgendwie im Erwachsenenalter mühsam lernen müssen. Und diese ganzen jungen Leute sind da so offen schon. Und gehen da so bewusst mit um. Das finde ich ganz großartig. Also das gibt's ja schon auch.
Ja, total. Das stimmt. Das ist voll schön zu sehen. Und gleichzeitig finde ich es aber doch immer wieder erschreckend auch zu sehen, auch in Kindereinrichtungen, Kindertagesstätten oder so, dass da doch auch noch ja, vieles von früher, also auch noch viele konservative Methoden, je nachdem, wo man sich aufhält, aber die gibt es halt auch noch. Aber dennoch sind wir in einer positiven Entwicklung. Das würde ich auf jeden Fall mal so festhalten wollen zum Ende des Gesprächs. Gibt es von deiner Seite aus noch, noch was, was du gerne loswerden möchtest zum Schluss, lieber Henrik?
Ja, ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit hatten, das nochmal anzustoßen, auch das Thema unangenehme Gefühle fühlen. Ich würde sogar sagen, aus den unangenehmen Gefühlen werden irgendwann vermeintlich unangenehme Gefühle. Also die sind dann, das ist dann gar nicht mehr schlimm. Wenn man das ein bisschen geübt hat, dann freut man sich sogar. Man kann an den Punkt kommen, wo man sich freut, dass da irgendwie so ein Grummeln hochkommt und einem sagt, da ist irgendwas nicht ganz sauber. Und das hilft einem dann häufig und viel schneller auch Entscheidungen zu treffen oder eben sich gegen auch Dinge zu entscheiden. Sich auch gegen Dinge zu entscheiden, so rum. Bevor man in irgendwas reingerät, was einen dann eben lange vielleicht bindet oder einen verpflichtet, in irgendwelchen unangenehmen Situationen zu bleiben, wo man, wenn man den Zugang zu seiner Intuition wieder findet, und das ist eben der Weg, weißt du, unangenehme Gefühle fühlen, führt dazu, dass man irgendwann seine Intuition wieder spürt. Die funktioniert sehr, sehr gut. Und dann ist das Leben viel mehr im Flow. Ja, wir sprechen ja immer von diesem Flow-Erleben. Das hat man tatsächlich, wenn man mit seiner Intuition verbunden ist, dann weiß man ganz genau, da will ich hin, da will ich nicht hin. Und dann wird es auch, es ist auch gar nicht mehr so dunkel, dann ist es so ein kurzes Stirnrunzeln, wo man sich fragt, will ich nicht? Nee, will ich nicht, da geht's lang. Und das wird irgendwann viel schneller und viel leichter. Und dafür lohnt sich diese Arbeit.
Absolut. Ja. Wie schön. Ja, vielen lieben Dank, Henrik, fürs Teilen und für deine Zeit, die du dir heute genommen hast. Und ja, hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen über diese Themen. Und genau, deine Kontaktdaten und die Links zu deinen Homepages werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Und ja, dann wünsche ich dir erstmal alles, alles Liebe und sag bis bald.
Lieben Dank und bis bald.
Das war's schon wieder für heute. Alle Informationen zu Henrik und seinen Angeboten findest du in den Shownotes. Auch das Buch, was er empfohlen hat von Teal Swan, findest du dort. Also ich hoffe, du konntest das für dich mitnehmen. Und wenn dem so ist, dann schreib mir gerne, lass es mich wissen oder melde dich direkt bei Henrik. Du findest uns beide bei Instagram. Auch hier verlinke ich dir unsere Profile. Und ich wäre dir super dankbar, wenn du mir eine positive Rezension auf iTunes oder Spotify gibst und auch diesen Podcast weiterempfiehlst in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich wünsche dir nun erstmal einen wundervollen Tag und ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiederhören. Bis dahin, alles Liebe.